Zu dem himmlischen Thema heute Morgen lese ich uns einen Text aus Hebräer 12, die Verse 22 bis 24, gewissermaßen der Zielpunkt der Verortung, die heute Morgen geschehen soll. Hebräer 12, ihr seid gekommen zu dem Berg Zion und zu der lebendigen Stadt Gottes, dem himmlischen Jerusalem, zu den vielen tausend Engeln und zu der Versammlung und der Gemeinde der Erstgeborenen, die im Himmel aufgeschrieben sind, und zu Gott, dem Richter über alle, und zu den Geistern der vollendeten Gerechten und zu dem Mittler des neuen Bundes, Jesus, und zu dem Blut der Besprengung, das besser redet als Abels Blut. Wir wollen dir auch heute Morgen wieder herzlich danken, du unser Vater im Himmel, du großer Gott, dass wir uns sammeln dürfen vor dir, dass wir uns unter dein Wort stellen dürfen, heute unter dem ganz besonderen Thema, wo es darum geht, was eigentlich der Himmel für uns bedeutet. Danke, dass du, unser Vater, obwohl du himmelweit weg bist von uns doch immer ganz nah bist, dass du uns aus deinem unzugänglichen Licht anstrahlst, auch uns ausleuchtest, wenn wir das wollen. Und nun bitten wir dich, lass heute Morgen unter der Verkündigung deutlich werden, was du alles an Fakten gesetzt, an Tatsachen geschaffen und auch an Möglichkeiten vorbereitet hast für uns, damit wir es richtig ins Blickfeld nehmen, damit wir es nutzen zu unserem Gewinn und zu deiner Ehre, damit wir dich ehren dadurch, dass wir das in Anspruch nehmen, was du uns zugesprochen hast. Wir bitten dich jetzt auch für die Kinderarbeit in den verschiedenen Gruppen. Wir bitten dich für die vielen Gemeinden an vielen Orten, die sich heute Morgen sammeln unter deinem Wort. Lass dein Wort sich mächtig erweisen, so dass dein Name geehrt wird bei uns und woanders. Dir sei, dein Name sei gepriesen. Amen.
Es soll um den Himmel gehen. Bevor wir auf den Text hier Hebräer 12 eingehen, wir brauchen natürlich heute Morgen eine ganze Reihe von Bibelstellen, ist ganz klar und wichtig zu sagen, natürlich kann man heute Morgen nicht alles sagen, natürlich nicht. Und natürlich wissen wir auch den Unterschied zwischen den Himmelssphären um uns herum in unterschiedlicher Weise, unserer kosmischen Bedingungen mit all dem auf der einen Seite und den Himmel, um den es heute Morgen gehen soll, nämlich diesen Ort, diesen Wohnort des lebendigen Gottes, diese Welt unseres Gottes, das Ziel unseres Gottes, diese Ewigkeit unseres Gottes, um diesen Himmel, selbstverständlich, um den soll es heute Morgen gehen. Dabei ist ganz wichtig, das auch mal festzustellen, es gibt ihn. Es gibt ihn. Es gibt diesen Himmel. Der ist mindestens so real wie diese Erde. Es ist eine Wirklichkeit, die Gott gesetzt und geschaffen hat. Und selbstverständlich, nur weil wir sie jetzt noch nicht sehen, ist sie deswegen gar nicht da, sondern sie ist präsent, absolut präsent. Umgekehrt, wir lernen eigentlich aus der Bibel, dass wenn irgendwas real ist, dann diese Welt im Gegensatz zu dem, was wir auf dieser Seite dieser Erde haben. Das ist eher wackelig und unsicher gegenüber dieser stabilen Welt unseres Gottes. Und das Zweite, was denke ich ganz, ganz wichtig am Anfang ist, neben der Tatsache, dass es diesen Himmel gibt, dass natürlich es keine Himmelspredigt geben kann, ohne eine schlichte Antwort auf die Frage, wie komme ich denn in den Himmel? Na selbstverständlich, das ist doch wichtig. Das war auch die Frage, letztlich die Frage eines Mannes wie Nikodemus im Neuen Testament in Johannes 3 nachzulesen, dass er gefragt hat, wie kann ein Mensch ins Reich Gottes, in die Königsherrschaft, in diese Welt Gottes, in diesen Himmel kommen? Wie kann er dahin kommen? Und Jesus diesem Theologen sagen muss und ganz überzeugt sagen kann, niemand kann das Reich Gottes, niemand kann in die Königsherrschaft, niemand kann in den Himmel kommen, der nicht von Neuem, der nicht aus Gott, der nicht von oben geboren ist. Wie kann das passieren? Wie kann das geschehen? Wie kann ein Mensch von Neuem geboren werden? Wie kann er noch einmal ganz neu anfangen? Indem er zum Glauben an Jesus Christus kommt und Gottes Geist ihn neu gebiert, von oben ein neues Leben ihm schenkt. Da, wo Sie und ich Ja gesagt haben zu Jesus Christus, da hat es in uns stattgefunden, dieses Geschenk der neue Geburt unseres Gottes. Und viele von uns haben das für sich erlebt und erfahren und wissen, mir ist der Himmel geschenkt worden, die Tür ist aufgegangen, ich wurde von Neuem geboren, ich habe Leben aus diesem Gott heraus. Das ist das, was wir uns oft schon miteinander gesagt haben im Johannesevangelium, dass dort es heißt, wie viele ihn aufnahmen, denen gab er die Bevollmächtigung, diese Autorisierung, ein Kind Gottes zu sein, die aus Gott geboren sind. So, so und nur so, aber so kommt man in den Himmel. Ganz wichtig. Bevor wir jetzt unsere Ortsbegehung anfangen und dann mal gucken, was wir denn so sehen vom Himmel, haben wir natürlich eine Frage noch ein bisschen zu betrachten, nämlich wir haben eine komische Unsicherheit, wenn wir vom Himmel reden. Ich denke, das ist Ihnen ja auch schon aufgefallen. Uns fehlt, um es mal so zu sagen, am ersten Punkt, uns fehlt das Gewicht des Himmels. Das Gewicht des Himmels. Wir sind Fliegengewichte, was so den Himmel betrifft. Wir fangen an, unsicher zu werden. Wir sind ein bisschen schwammig, wenn es da angeht. Wir sind unsicher, wenn wir bestimmte Formulierungen gebrauchen. Und dann müssen wir einfach mal am Anfang fragen, woher kommt das denn so, dass uns das Gewicht des Himmels fehlt? Woher kommt dieses Fliegengewicht von uns Christen in Bezug auf den Himmel, was doch eigentlich unser Territorium, unser Proprium, unsere eigene Sache sein müssten? Da müssten wir doch absolut zu Hause sein, die wir doch schon hineingesetzt sind, Epheser 2, hineingesetzt sind ins Himmlische. Woher kommt diese Mischung der Unsicherheit? Woher kommt das fehlende Gewicht des Himmels? Einmal denke ich ganz eindeutig, es ist ein Stück Leervernachlässigung, also mit EH, ja, ein Stück Leervernachlässigung. Das heißt, wir sind an vielen Stellen gar nicht mehr ausreichend informiert worden über das, was den Himmel ausmacht, was den Himmel kennzeichnet, wie ich den Himmel komme, was den Himmel betrifft. Auch unsere Bibelkenntnis, was den Himmel angeht, die schrumpft ja letztendlich auf ein diffuses Gesamtgebilde. Irgendwo haben wir da auch was mit dem Himmel noch zu tun. Das ist der eine Grund. Aber der andere Grund ist, wenn wir mal ehrlich sind, dann entdecken wir, da sind auch eigenartige Unsicherheiten, ob man das denn alles so ernst nehmen kann, was uns da die Bibel über den Himmel sagt. Das heißt, wir geraten so ein bisschen in einen Selbstzweifel. Da werden uns ja faszinierende Dinge vom Himmel gesagt. Kann man das denn ernst nehmen? Denn allein die Art und Weise, wie es uns beschrieben wird, wir kommen gleich noch drauf, die macht uns eher ein wenig unsicher als sicherer. Also, wir nehmen Gott an vielen Stellen gar nicht mehr richtig ernst mit dem, was er uns über den Himmel sagt. Das ist ein zweiter Grund, warum wir so unsicher werden. Und ein dritter Grund, warum wir so unsicher werden und fehlendes Gewicht des Himmels haben, ist, dass wir merken, dass wir kaum noch eine oder eine fehlende Kultur des Himmels haben. Wir, in allem, was so Ihr Leben ausmacht, denken Sie mal drüber nach, wo das für Sie noch eine Rolle spielt. Das ist ein Beerdigungsthema, wenn man über den Himmel spricht. Und selbst wenn Sie nach Liedern Ausschau halten, nach neueren Liedern, dann werden Sie merken, es gibt kaum mehr richtig neuere Himmelslieder. Es gibt alles Mögliche von früheren Zeiten, frühere Jahrhunderte. Und wir versuchen ja auch in diesem Gottesdienst heute Morgen so verschiedene Himmelslieder ein bisschen zu singen. Aber neue Himmelslieder in größerer Anzahl, die gibt's so gar nicht. Immer nur ganz einzelne. Auch unser Verständnis vom Himmel, das ist ganz komisch bei uns. Manchmal hat man einen Eindruck, bei uns, selbst bei uns Christen, ist der Himmel so eine Art Notaufnahmelager. Das heißt, wenn nichts mehr auf dieser Erde funktioniert, wenn alle Stricke reißen, dann müssen wir halt notgedrungen eben Himmel. Ja, aber schön wäre schon, wir könnten noch hier bleiben, aber nun müssen wir leider in den Himmel. Da merken Sie, da ist irgendwas quergelaufen in unserem Denken. Bis dahin, dass der Apostel Paulus sagt, die, die keine Hoffnung haben, das sind doch die noch nicht Christen. Ihr sollt eben die sein, die Hoffnung haben. 1. Thessalonicher Brief, Kapitel 4. Und die mit einer konkreten Hoffnung in die Zukunft gehen können. Wir merken uns fehlt die Kultur, uns fehlt das Verständnis an dieser Stelle. Das hat sich ganz einfach verflüchtigt in Jahrzehnten unterschiedlichster theologischer Prägungen. Aber ein vierter Bereich, warum wir manches Mal so eine komische Mischung der Unsicherheit hineingeraten und fehlendes Gewicht des Himmels haben, liegt auch inzwischen an so einem Vorwurf, der wie ein Perpetuum mobile sich dauernd weiter bewegt, obwohl ihn eigentlich niemand mehr richtig anstößt. Dieser dauernde Vorwurf vertröstet euch und uns durch auf den Himmel, bleibt doch bitte hier auf der Erde und kümmert euch hier um diese Erde. Das ist so mal irgendwann einer angefangen und seitdem traut sich keiner mehr richtig über den Himmel zu reden, weil immer schon unter dem Vorwurf dieses Perpetuum mobile steht, dieses dauernden Herumschwirren, kümmert euch um die Erde, vertröstet nicht auf den Himmel. Manches Mal gerät man dann auch gleich in den Verdacht der Schwärmerei, wenn man irgendwo einen Satz über den Himmel sagt. Dabei ist tiefstes Verständnis christlichen Glaubens, dass nur der vernünftig auf dieser Erde leben kann, der eine Hoffnung auf den Himmel hat. Also von daher hängt das Realistische ganz eng miteinander zusammen. Aber dann müssen wir zum Fünften feststellen, dass bei dieser eigenartigen Mischung, die uns zu Leichtgewichten des Himmels macht, einfach auch das ist, dass wir in dem System der Diesseitigkeit absolut verhaftet sind. Der Apostel Paulus würde uns sagen im Römer 12, merkt ihr denn nicht, dass es da ein Schema gibt? Ein unglaubliches Schema dieses Zeitabschnitts, in dem wir leben. Das muss man jetzt gar nicht bewusst schlecht machen, man muss es nur durchschauen. Und das Schema der Diesseitigkeit ist eine totale Überschätzung der Bedeutung der Diesseitigkeit. Die kriegt das absolute Schwergewicht. Es gibt einen Größenwahn des Irdischen. Ein Größenwahn des Irdischen, dass alles, was mit dem Irdischen zu tun hat, wird absolut überhöht, bekommt überproportional viel Einfluss, viel Macht, viel Energie, viel Kraft, viel Zeit und breitet sich immer weiter aus. Und angesichts dieses unglaublichen Luftwustes von großen Paketen hat das Reden von der Ewigkeit plötzlich bei uns keinen Raum mehr. Und so werden wir zu Leichtgewichten der Diesseitigkeit und uns fehlt das Gewicht des Himmels. Es braucht so eine ganz bewusste Entmächtigung, eine ganz bewusste Entmächtigung. Man muss da die Luft rauslassen aus diesen Kartons der Diesseitigkeit, aus diesen riesen Luftballons, die alles auffüllen und dann nicht mehr durchschauen lassen auf das, was wirklich wichtig ist. Die Übermacht des Irdischen, der Größenwahn der Diesseitigkeit, das ist der Grund, warum wir zu Leichtgewichten geworden sind und drohen zu werden. Was brauchen wir dagegen? Was brauchen wir, wenn wir merken, dass wir zu Leichtgewichten des Himmels geworden sind? Wir brauchen schlicht und einfach biblische Lehre. Das ist der Ansatzpunkt aus dem Neuen Testament. Da ist vielleicht für manche ein bisschen nüchtern, aber so geht's nur. Ich brauche Lehre, ich muss informiert werden, ich muss die Fakten kennen, ich brauche die Tatsachen, ich muss es wieder wissen, dass der erste Anfang. Wenn wir hineinschauen in die Bibel, dann merken wir plötzlich, was für ein Gewicht die Ewigkeit und der Himmel in der Bibel spielt. Denken Sie nur schon vom Alten Testament her, wo die Hoffnung über die Diesseitigkeit hinausgreift. Ein Mann wie Abraham, Männer wie Jesaja hatten ganz konkrete Zukunftshoffnung. Denken Sie an die Zeugnisse eines Hiob, die Zeugnisse aus dem Psalm, schon auf dem alttestamentlichen Boden. Ein weiter Blick, noch undifferenziert, aber ein weiter Blick hinein in die Welt Gottes, in den Himmel. Und dann kommt Jesus. Und sein Thema ist die Ewigkeit. Sein Thema ist das Leben aus Gott, das Leben bei Gott, das Leben in der Herrschaft, in der Königsherrschaft Gottes. Und dann ist es der sagt, ihr könnt mit mir leben in Ewigkeit. Und dann ruft er diesen Lazarus heraus aus den Toten und neben dieser wunderbaren leiblichen Totenauferstehung lehrt er genau in diesem Kapitel, dass der an ihn glaubt, auch leben wird, wenn er auch stirbt. Und plötzlich kommt eine ganz andere Hoffnung hinein. Ihr sollt ihm leben, dem lebendigen Gott leben. Nachher sagt er kurz vor seiner Kreuzigung, wenn ich erhöht werde von der Erde, dann will ich euch alle zu mir ziehen, in meine Welt, in meine Gemeinschaft mit hinein. Und dann ist das, was uns am Ende seines irdischen Lebens immer wieder bewegt, dass es Jesus war, der diesem Schächer am Kreuz gesagt hat, heute wirst du mit mir im Paradies sein. Dieses Paradies hat eine entscheidende Wandlung durchgemacht, eine inhaltliche Wandlung durchgemacht. Der Begriff Paradies ist geblieben, aber was das Paradies meint, das hat sich mächtig geändert in der Offenbarungsgeschichte. Das ist Ihnen, denke ich, nachvollziehbar bewusst. Am Anfang war das Paradies in 1. Mose 2 dieser lokale, verortbare, auf dieser Schöpfung zu verortende Garten des lebendigen Gottes für diesen Menschen. Dann bekommt man in der nächsten Etappe der Offenbarung dieses Paradies die Benennung für die Königsherrschaft auf Erden. Die wird paradiesisch beschrieben. Das Millennium, das tausendjährige Reich bekommt paradiesische Züge. Und dann wird das Paradies zum Ort, wie hier bei Jesus, zum Ort der jenseitigen Welt, zu diesem Ort des Lichtsbereichs, in den Lichtbereich des lebendigen Gottes hineintreten. Und am Ende der Offenbarungsgeschichte, ganz am Ende Offenbarung 21, 22, wird das Paradies identifiziert mit dem Himmel selbst. Ja, die Gemeinde Jesu, Sendschreiben der Offenbarung, kommen ins Paradies und bekommen Anteil am Paradies. Biblische Lehre hilft. Aber nicht nur bei Jesus, sondern auch bei den Aposteln. Was war das wunderbar, bei den Aposteln zu hören, dass wir bei Jesus sein werden. Dass wir jetzt schon verbunden sind mit ihm, in seinem Leib, in seinem Körper sind, Gemeinschaft haben mit Jesus Christus. Und wo die apostolische Lehre sich ausgebreitet hat, wie wir sie haben, insbesondere im Apostel Paulus, da merken wir, da bekommt natürlich der Himmel wieder Gewicht. Da bekommt der Himmel wieder Gewicht. Und Paulus ringt mit seiner Gemeinde, dass sie aus diesem Größenwahn der Diesseitigkeit heraustreten, einem ganz bewussten Prozess, einem ganz bewussten Weg, heraustreten aus dem Größenwahn der Diesseitigkeit und Gewicht bekommen für die Ewigkeit, für den Himmel. Und deswegen ist er der, der die ganzen Begriffe uns immer wieder vor Augen führt. Er sagt, unwichtig ist die Erde, wichtig ist der Himmel. Gehen wir mal ganz nüchtern durch. Bleibend ist der Himmel, vergänglich ist die Erde. Ewig ist der Himmel, zeitlich ist die Erde. Bedeutend ist der Himmel, unbedeutend die Erde. Gewichtig der Himmel, leicht die Erde. Zu Hause bin ich im Himmel, fremd bin ich auf der Erde. Die ganzen Vokabeln. Und Sie merken, das ist eine ganz andere Denke, eine ganz andere Welt, wie sie uns Paulus beschreibt. Das habe ich nicht von Anfang an. Darüber muss ich gelehrt werden. Dazu kommt dann natürlich tatsächlich, dass so eine Lehre auch ein neues Leben nachvollzieht, neue Ethik. Ich darf dann anfangen zu leben, am Horizont der Ewigkeit zu leben. Ich kriege ein anderes Verständnis für Leid und für Krankheit. Ja, selbst für das Alter, selbst für das Sterben. Für das Sterben bekomme ich eine andere Perspektive aus dieser Sicht heraus. Menschen, die an Jesus Christus glauben, wissen, dass ihr Leben, wir haben es manches Mal schon gesagt und man kann es nicht oft genug sagen, dass ihr Leben und mein Leben angezählt wird. Mein Leben wird angezählt, nicht abgezählt. Das geht oft nicht aus, das läuft an. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, Ende. Nein, Start! Start! Dann geht's los! Dann gehe ich in diese Welt des lebendigen Gottes hinein. Für die Hoffenden, so hat einmal Hans-Joachim Eckstein formuliert, für die Hoffenden geht die Uhr rückwärts. Ihre Zeit läuft nicht ab, ihre Zeit läuft an, ganz genau. Das ist es. Das ist der Punkt. Und den muss man sich ganz deutlich bewusst machen, ganz deutlich bewusst machen. Wo ich das entdecke, da packe ich zu. Ich will meinem Leben Gewicht geben, Gewicht des Himmels. Ich will nicht in diese Füllsel des Irdischen allein mich verlieben, die irgendwann sich auflösen werden. Unsere amerikanischen Geschwister, die haben ja für alles Dienste. Und so gibt es auch ein Missionswerk, das sich um Eternal Perspectives kümmert, also um Ewigkeitsperspektiven. Also braucht man kein Missionswerk, so das können Sie auch machen. Sich um die Perspektive der Ewigkeit bemühen. Ganz bewusst Ewigkeitsperspektive in das Leben reinholen, wo auch immer sie ihnen begegnet. Ich darf lernen, mein Verhalten zu prüfen im Licht der Ewigkeit. Ja, ich darf Urteile, die ich gefällt habe, korrigieren, weil ich merke, die halten dem nicht stand im Licht der Ewigkeit. Ich kann mein Verhalten ändern, weil ich begreife, aus der Perspektive der Ewigkeit sieht das ganz anders aus. Ich kann andere Vokabeln nehmen, um ganz bewusst diese Perspektive der Ewigkeit hineinzubringen. Füttern wir unseren Geist und unsere Seele mit dem Gewicht des Himmels. Das ist das eine. Aber dazu brauchen wir eben tatsächlich auch diesen Einblick in den Himmel. Wir brauchen diese Ortsbegehung, wie wir es heute Morgen da so ein bisschen herausfordernd drüben geschrieben haben. Wir brauchen diese Ortsbegehung. Wir müssen wirklich ein bisschen Bescheid wissen über den Himmel. Aber da scheitern wir ja schon gleich, weil die Art und Weise, wie uns in der Bibel über den Himmel berichtet wird, für uns so ein bisschen komisch ist. Das haben Sie alle schon gemerkt. Wir hätten gerne in unserem Kulturkreis eine andere Himmelsbeschreibung. Wir hätten Gott gerne einen anderen Vorschlag gemacht, wie er uns im Himmel hätte beschreiben sollen. Also für unseren Kulturkreis wäre es besser gewesen, man hätte da einen Fotograf hingeschickt, der es einfach mal dokumentiert hätte und als PowerPoint-Präsentation uns hätte mal so durchlaufen lassen. Oder noch besser wäre gewesen, einen juristischen Gutachter, der das Ganze mal gemessen hätte, die Kubikkilometer oder sonst irgendwie, das wäre für uns besser gewesen. Oder was wir auch noch vorstellen können, wissen Sie, so wie Sie so eine Kirchenbesichtigung aus der Barockzeit durchmachen, da sehen Sie dann das da und die Stuckdecke hier, es interessiert Sie zwar nicht, aber Sie kriegen alles ganz exakt und genau beschrieben. Das wäre so eher unsere Art, wie wir gerade den Himmel hätten, quadratisch, praktisch, gut, abrufbar. Und jetzt kommen Sie in die Bibel und merken, der Himmel wird Ihnen ganz anders beschrieben und statt wir uns darüber freuen, ziehen wir uns zurück und sagen, ah, nee, das ist uns ein bisschen komisch, so wie uns der Himmel beschrieben wird. Warum denn? Weil der Bibel der Himmel ihnen komischerweise ja nie nüchtern beschrieben wird. So, der wird ihnen immer emotional beschrieben. Da reagieren wir schon ganz skeptisch. Ja? Oder er wird uns auch ganz selten in der Prosa beschrieben, sondern meistens in der Poesie. Auch das macht uns ganz nervös. Und deswegen haben wir ein wir in unserem Kulturkreis, andere Kulturen haben es einfacher. Wir haben da eine höhere Schwierigkeit, uns an der Himmelsbeschreibungsart zu freuen. Aber sehen Sie, ich kann so etwas eben nicht nur einfach juristisch abhaken. Ich kann das nicht fotografisch nur festhalten. Ich kann das nicht nur einfach nur so mitteilen. Das geht doch nicht. Das machen Sie doch auch nicht. Wenn Sie aus Ihrem Urlaub berichten, der war halbwegs brauchbar. Ich meine, dann kriegen wir ja auch nicht von Ihnen einen nüchternen Bericht. Diese Kirche stand aus dem 19. Jahrhundert. An diesem Strand ist das Wasser 18 Grad warm. Sollen Sie merken, da sind Sie mit drin. Ich war da, du, das war toll. So ist gelaufen, da sind wir da hingefahren. Und dann merkt man plötzlich, da ist jemand, der mit seinem Herzen das berichtet. Und genau das kriegen Sie vom Himmel auch. Vom Himmel kriegen Sie persönliche Vokabeln. Das ist eine, persönliche Vokabeln. Johannes sagt, ich sah. Und sagt nicht, und dann vermaß ich nochmal den Himmel und nahm meine entsprechenden Logarithmen raus, Tabellen und versuchte den Himmel zu messen. Nein, ich sah, das hat mich fast umgehauen. Das ist das Zweite, empfehlen die Vokabeln. Immer wenn Sie Himmelsbeschreibung hören, kriegen Sie persönliche Vokabeln und Sie haben diesen Eindruck von fehlenden Vokabeln. Es war wie, und dann kommt irgendein Vergleich und Sie merken, jetzt fehlt Ihnen das Vokabular, um das zu beschreiben. Aber das kennen Sie doch auch. Sie sagen doch auch x-mal, das kannst du dir nicht vorstellen, was ich da gesehen habe. Und dann beschreiben Sie es trotzdem, nicht wahr? Und versuchen es zu vermitteln, auch wenn man sie wissen, ich kann es dir eigentlich gar nicht erklären, was ich da gesehen habe. Also Himmelsbeschreibung sind persönliche Vokabeln, sind fehlende Vokabeln und sind blühende Vokabeln. Blühende Vokabeln. Und bitte, 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 deswegen sind sie nicht weniger real. Das ist ganz wichtig. Es gibt ja einen Bereich, wo selbst wir Nordeuropäer noch versuchen, diesen Vokabelschatz hineinzukommen. Also, wo wir persönlich werden, wo das Vokabular fehlt und wo wir auch manchmal sogar noch blühende Vokabeln hinkriegen, ist der einzige Bereich, wo wir uns auf dieses Territorium einlassen, im Bereich der Beziehung, der Liebe. Da machen wir es noch so, nicht wahr? Selbst in nüchternen Nordeuropäer versuchen noch ein bisschen was Poetisches hinzukriegen und merken, ihnen fehlen eigentlich die Vokabeln, das auszudrücken, was sie sagen wollen. Sie werden sehr persönlich, das ist ja ihnen sowieso suspekt. Und das aber nur bei dem Thema. Oder haben Sie Ihrer Frau damals gesagt, dass nach Abwägen aller Argumente könnte ich mir vorstellen, dass wir eine dauerhafte Beziehung eingehen könnten? Das kam doch auch nicht so rüber, nicht wahr? Aber was Sie dann gesagt haben im Bekenntnis, hat das weniger Wert und weniger Gewicht gehabt? Nein, es war ihr ganzes Leben, ihr ganzes Herz lag drin. Das war persönlich, ihnen haben die Vokabeln gefehlt und sie waren recht blumig, nicht wahr? Das heißt, der Himmel wird ihnen so beschrieben und bitte nehmen wir es aus unserem Kulturkreis zur Kenntnis. Das ist ein Vorteil. Denn das wissen wir rum auch. Das ist wesentlich ausdrucksstärker, wesentlich realitätsintensiver, wesentlich umfassender, wenn neben einer nüchternen Beschreibung die Dimension des Persönlichen, des fehlenden und des blühenden Vokabulars dazukommt. Deswegen brauchen wir nicht nur das Himmelsgewicht vom ersten Punkt, sondern ich habe jetzt formuliert, Sie brauchen auch das Gedicht des Himmels, ein Gedicht vom Himmel. Bitte, kein Infotext, ein Gedicht. Ganz real, aber in Gedicht. Und dann gehen Sie mit mir hinein, und Sie entdecken, in einem ersten kommen Sie in eine unglaubliche Makrodimension, wenn Sie vom Himmel reden. Das ist ja unglaublich. Das fängt ja schon bei Mose an. Schon Mose konnte seinem Volk sagen, der Himmel und aller Himmel gehören Gott. Und an dieses Wort aus 5. Mose, da hängt sich nachher der Salomo dran und sagt dann bei der Einweihung des Tempels, 1. König 8, Sie kennen das, der Himmel und aller Himmel können dich nicht fassen. Wie sollte es denn dann dieses Haus da tun, dieser kleine irdische Tempel? Nicht wahr? Plötzlich geht eine unglaubliche Makrodimension auf. Natürlich, auf der einen Seite wohnt Gott im Himmel und auf der anderen Seite ist er immer auch noch jenseits seines Himmels. Er hat den Himmel geschaffen, aber er ist jenseits aller Himmel. Der Himmel kann ihn nicht fassen. Und genau dieses Phänomen entdecken Sie immer. Immer wieder bei Himmelsbeschreibungen, wenn Sie gerade meinen, Sie haben es verstanden, ach, da ist Gott, ach, da ist der Himmel, tut sie eine neue Welt, eine neue Tür, eine neue Dimension auf. Und Gott kann sich Ihnen und uns gar nicht anders offenbaren, um das deutlich zu machen, was alles dazugehört. Der Himmel und aller Himmel können ihn nicht fassen. Der Schöpfer wohnt dort, aber selbstverständlich ist der Schöpfer größer als sein Himmel, ganz eindeutig. Es gibt verschiedene Himmelsräume, denken Sie an 2. Korinther 12, wo Paulus vom dritten Himmel reden kann. Es gibt Orte, wo niemand zukommen kann, denken Sie an das Leitwort von diesem Sonntag aus 1. Timotheus 6, Vers 16. Es gibt natürlich auch Zugangsbereiche, wo unterschiedliche Welten hinzutreten können, denken Sie an dieses eigenartige Gespräch aus Hiob 1, wo auch die Macht der Dunkelheit, der Finsternis in einem gewissen Bereich des Himmels Zugang hat. Deswegen braucht es auch für gewisse Bereiche des Himmels eine Reinigung der Himmelsräume. Das mag nicht für alle Orte gelten, aber für einzelne Bereiche. Und es gibt noch eine Schöpfung eines neuen Himmels und einer neuen Erde. Eines neuen Himmels und einer neuen Erde meint nicht nur von Jesaja 65 her, dass die alte Erde natürlich abgerollt wird und weggenommen wird, sondern wir wissen es ja, dass es einen neuen Himmel und eine neue Erde geben wird, auf die dieses neue Jerusalem, die Stadt des lebendigen Gottes, Offenbarung 21, herunterkommen wird. Und da wird Gott wohnen, da wird Gott wohnen. Und natürlich, Sie kommen bei einer Ortsbegehung überhaupt nicht an diesen wunderschönen letzten beiden Kapiteln der Bibel vorbei. Lesen Sie mal in aller Ruhe wieder Offenbarung 21, 22 unter Überschrift, was sagt mir Gott über den Himmel? Wie beschreibt er mir das? Und da werden Sie mitkriegen, dass Gott seinen Regierungssitz verlegt. Die Hütte Gottes bei den Menschen, da will er wohnen. Er will da wohnen, er will bei den Menschen sein. Und gleichzeitig wissen wir aus der Offenbarung Kapitel 4 und 5, dass selbstverständlich Gott seinen Thron hat, vor dem alle Majestäten und alle Welten vor ihm stehen. Und doch erfahren wir aus der Offenbarung 22, ist auch mitten im neuen himmlischen Jerusalem präsent. Dort ist sein Thron, dort ist das Lamm, dort ist der Strom des Geistes, wie es uns beschrieben wird. Und dann sehen wir das, dass am Ende dem Schlussbild des lebendigen Gottes in Offenbarung 21 tatsächlich der Himmel beschrieben wird mit einer Stadt. Und wir haben das manchmal so ganz so Zugangsprobleme, weil wir sagen, wir sind extra aufs Land gezogen. Jetzt kommt am Ende wieder eine Stadt, wo sind wir denn hin? Und verstehen Sie, da kommt schon das Bild vom Gedicht, Sie brauchen ein Gedicht. Statt diesem furchtbaren babylonischen Stadtgebilde, was sich gegen Gott aufgestemmt hat, schafft Gott seine Stadt, sein Ort, an dem man wohnt, an dem man leben kann, wo er selber in der Mitte ist, wo es keinen Tempel mehr braucht, weil er selber da sein wird, so sagt uns die Bibel. Und die Materialien, die beschrieben werden, werden beschrieben von dieser lichtverklärten Materie. Alle Metalle, Glas, Sie wissen, wie es beschrieben wird. Dann wird von einer wunderbaren Mauer gesprochen, die um diese Stadt ist. Die Mauer, die den Schutz kennzeichnet. In dieser Stadt ist man geborgen. In dieser Stadt ist man beim lebendigen Gott. Aber überraschenderweise ist die Stadt ja offen. Die Tore sind offen. Da findet also eine Bewegung statt in diesem Himmelsort, wie er uns beschrieben wird. Da werden Tore beschrieben und da werden die apostolischen Steine beschrieben. Wie sagt es einer, in den wunderschönsten Farben, eine Strahlungssymphonie der Farben wird uns beschrieben vom Himmel. Voller Kreativität ist dieser Ort. Er wird in einer unglaublichen Größendimension beschrieben. Da können Sie jetzt die Ellen messen, wie Sie wollen. Deutlich über 2000 Kilometer lang, hoch und breit wird dieser Ort beschrieben. Und wir fragen uns, was soll das denn? Was soll so ein Riesenkubus, so ein unglaublicher Megawürfel als Schlussbild der Offenbarung Gottes? Und natürlich haben schon seit 2000 Jahren, seit es die Offenbarung gibt, die Gläubigen gewusst, dass der einzige Ort im Alten Testament, der ein Kubus war, der ein Würfel war, das war das Allerheiligste. Und dieses Allerheiligste im Tempel, Sie kennen das, wie es uns beschrieben wird, war gleich lang, breit und hoch. Es war wie so ein Würfel, es war der Ort, in dem dort der Vorstellung des alttestamentlichen Gottesvolkes Gott selbst präsent war, da war Gott. Und einmal im Jahr durfte ein Hohepriester mit ein bisschen Blut in diesen Ort hinein. Dann war wieder zu, Feierabend, Ende aus. Und jetzt sagt Gott, da muss ihm doch das Herz aufgehen, da hilft doch nichts. Jetzt sagt Gott, jetzt mache ich meinen Megawürfel, meinen Megakubus, mein Ort, an dem ihr alle mit mir zusammen sein dürft. Nicht nur ein Priester einmal im Jahr, sondern alle, die geheiligt sind im Blut des Lammes, die werden an diesem Ort wohnen und leben. Da wird uns beschrieben, wunderbar beschrieben, die Art und Weise, wie diese Stadttore aufgehen, wie die Völker hinzumarschieren, die Völker, die noch aus den Gerichtsorten des lebendigen Gottes noch warten auf ihre Zurechtbringung durch den lebendigen Gott. Wird uns beschrieben, wie sie zum Thron des Lammes hinzukommen, wie sie dorthin kommen und bei Gott dem Vater, beim Sohn und bei dem Strom des Geistes dort ankommen. Sie wissen, es wird's paradiesisch. Jetzt kommen plötzlich die Bäume des Lebens wieder. Die werden dort aufgestellt, so heißt es in der Offenbarung, zur Therapie derer, die hinkommen. Es war Fritz Grünzweig, der so wunderschön in seiner Offenbarungskommentar gesagt hat, dass er sagen konnte, man entdeckt daran, dass er noch zu dem Zeitpunkt die Art, die Praxis unseres Arztes Jesus Christus nicht geschlossen ist. Da wird therapiert im Himmel. Wunderbar, wie es beschrieben wird, dass dort eben Gott ist, präsent ist, dass wir Segnungen erfahren werden und dass dort eben in ganz besonderer Weise seine Knechte ihm dienen werden. Was für eine traumhafte Himmelsbeschreibung. Aber jetzt sagen Sie vielleicht, ja, das ist gut, das ist richtig, nur ich hätte es gern ein bisschen kleiner. Also machen wir es ein bisschen kleiner. Ist auch Himmel. Ja. Sie können es auch kleiner haben. Kleiner heißt mehr für Sie ganz persönlich zugespitzt. Trachtet nach dem, was droben ist, wo Christus ist. Ihr seid doch gestorben. Euer Leben ist verborgen mit Christus in Gott. Wenn aber Christus euer Leben sich offenbaren wird, dann werdet ihr auch offenbar werden mit ihm in Herrlichkeit. Sie und ich, die wir in Christus sind. Dann gilt das, dass wir schon eingesetzt im Himmlischen sind. Epheserbrief, Kapitel 2. Dann verstehen wir, warum der Apostel Paulus in Philipper 3 uns sagen kann, wir haben ein Bürgerrecht, das im Himmel ist. Von dort erwarten wir auch unseren Herrn Jesus, der unseren nichtigen Leib verwandeln wird in seine Herrlichkeit hinein. Und plötzlich merke ich, das bin ich. Ich ganz persönlich bin das. Ich werde in den Himmel kommen und bei Jesus Christus sein können. Dann begreifen wir, dass die neue Leiblichkeit ein ganz extrem hohes Gut ist, was der Gemeinde für den Himmel gesagt wird. 2. Korintherbrief, Kapitel 5, sagt es uns Paulus. Er sagt, ich bekomme ein Haus, nicht von Menschenhänden gemacht, das im Himmel ist, ewig, einen neuen Leib. Ich werde erst unter 15 dieser neuen Leiblichkeit unterwegs sein, so wie ich auch unter ersten unterwegs gewesen bin. So wie diese Leiblichkeit zu mir gehört, das meine Person kennzeichnet, so hat er für sie und für mich eine neue Leiblichkeit vorbereitet, die ist im Himmel. Ich darf das wissen, dass das der Ort ist, an dem ich bei Jesus sein werde. Ich werde den König sehen, den König sehen in seiner Schönheit. Wir werden ihn sehen, wie er ist, heißt daran 1. Johannesbrief. Oder wie es Paulus sagen kann, wir werden daheim sein bei dem Herrn. Und sehen Sie, als ich das heute gestern Nachmittag aufgeschrieben habe, hat das Telefon geklingelt. Genau da. Und dann rief unser Bruder an. Sagt, du Andreas, gerade ist meine Frau gestorben. Und ich sage ihm, du weißt du was? Ich schreibe gerade über den Himmel. Da ist sie jetzt. Verstehen Sie, das ist es doch. Das ist es doch. Das ist es doch. Das ist eine Schnulze aus alten Tagen, wenn nach der Erde Leid, Arbeit und Pein. Das ist die Realität ihres und meines Lebens. Das ist der lebendige Gott, uns entweder durch das Tor des Sterbens nach Hause führt oder wir zu der Generation gehören dürfen, die dann leben wird, wenn er seine Gemeinde zu sich ruft. Unser Leben wird nicht abgezählt, es wird angezählt, Schwestern und Brüder. Lasst uns das einander wieder sagen. Und dann werden wir daheim sein bei dem Herrn, die wir jetzt aus biblischer Sicht in der Fremde sind. Ich werde zu Hause sein bei Jesus, der jetzt hier noch leben muss, darf, kann, soll. Ich kann verstehen, was Paulus sagt, Philipper 1, anzufangen zu verstehen. Ich habe Lust abzuscheiden und bei Christus zu sein, was auch viel besser wäre. Aber es scheint noch nötig zu sein, einige Frucht zu schaffen. Also machen wir weiter. Bis er sagt, ihr Einzelnen oder ihr meine Gemeinde, kommt in meine Gegenwart, kommt in den Himmel. Aber jetzt sagen Sie vielleicht, ja, das ist auch alles recht und schön, nur das ist mir alles noch zu leer, zu leblos, zu langweilig. Manche von uns haben ein ganz komisches Himmelsverständnis. Die sehen so einen letzten Kristallkubus, Licht durchflutet, absolut leere Gänge und dann maximal noch irgendwo einen riesen Halleluja-Chor. Und das ist aber ihre Himmelsvorstellung damit schon ganz schnell zu Ende. Aber sie wissen doch, der Himmel ist ganz anders. Sie wissen es doch. Sehen Sie, wenn schon die Erde überquillt von der Kreativität des lebendigen Gottes, der dieses erste Probelauf hingekriegt hat, doch gar nicht schlecht, nicht wahr? Was glauben Sie, wie die zweite sein wird? Diese neue Himmel, diese neue Erde, das himmlische Jerusalem, diese Heimat seiner Leute. Voller Kreativität, voller Leben, voller Schönheit, voller Glück, voller Aufgaben, voller Dienste. Mitteilhaftig an der Umsetzung des Heilsplanes des lebendigen Gottes. Aber dann sagen Sie mir, und ich sag's mir auch, ich kann es mir aber gar nicht vorstellen. Ja, natürlich können Sie es nicht vorstellen. Sie und ich, wir sind ja nur eingebaut in diese Welt. Wir haben kaum einen Zugang zur anderen Welt. Außer wir nehmen Offenbarung ernst, die er uns sagt. Wir haben es manches Mal schon deutlich gemacht. Das beste Bild für diesen Vorgang ist das Bild von der Geburt. Bei einer Geburt sagt man ja auch nicht, ach schade, jetzt kommt das Kind wirklich auf die Welt. Nicht wahr? Sondern alles fiebert auf diesen Punkt zu. Jetzt ist endlich das Kind da. Aber Sie wissen auch, sich das vorzustellen, wenn man mal versucht, das ein bisschen zu spekulieren, das vorzustellen, in was für eine Welt ich da hineingeboren werde, ist undenkbar. Ich kenne nur diese Welt, in der ich bin. Ich kenne nur diesen engen Raum, der jetzt der Raum meines Lebens ist. So hat's Gott gemacht. Aber das ist ein Durchbruch ins Leben hinein, wo ich dann beim lebendigen Gott sein werde und wissen darf, ach ja, richtig, dafür hat er das alles so gemacht. Mit mir, mit meinem Leben, mit meiner Geschichte und mit meinem auch nach Hause gehen. Nein, der Himmel ist ein Ort des vollgeprallten Lebens unseres Gottes. Oder haben Sie vergessen, wie Jesus den Himmel beschreibt? Wenn Jesus den Himmel beschreibt, dann beschreibt er ihn immer in Beziehung. Er beschreibt Wohnungen, in denen man wohnen kann. Er beschreibt Hochzeitsfest und Tischgemeinschaften. Er beschreibt wunderbar diese Gemeinschaft, die man haben kann. Die Dynamik der Heilsgeschichte bis weit in den Himmel hinein. Papa, so sagt unsere kleine Tochter vor 2-3 Tagen, ich brauche Papier ohne Bilder. Ich sage, was meinst du? Ich brauche Papier ohne Bilder. Und ich habe erst langsam begriffen, sie wollte weißes, unbeschriebenes Papier, wo noch nicht vollgekritzelt war. Papier ohne Bilder. Und dann natürlich was draufmalen. Ich denke, viele von Ihnen haben den Himmel, der sieht aus wie ein Papier ohne Bild. Das ist nicht gut. Sie müssen dieses Gedicht des Himmels hören. Sie müssen dieses Gedicht des Himmels hören, damit sie ihr und ich mein Herz gewöhne an die Ewigkeit. Aber ich möchte gerne heute Morgen mit Ihnen noch einen kleinen Schritt weitergehen. Denn manch einer könnte jetzt fragen, jetzt hat er über Hebräer 12 noch gar nichts gesagt. Richtig, habe ich mir aufgehoben für jetzt. Warum jetzt noch Hebräer 12? Warum jetzt dieser Text? Denn der erste Grund, warum Hebräer 12 da drankommt, ist, dass eben tatsächlich das Motiv, warum es den Hebräerbrief gibt, das Motiv des Hebräerbriefs ist doch, dass da Christen sind, die sind in ihrem zielgenauen Lauf ein bisschen nachlässig geworden. Die sind ein bisschen wackelig geworden. Die haben diese lassen Hände, die wackeligen Knie, sie kennen diesen Bibeltext. Und sie wissen, dass der uns unbekannte Autor des Hebräerbriefes eine ganz einzigartige Methode hat, diese müde geworden Hebräerbrief Christen wieder auf normale Nachfolgedrehzahl zu bringen. Er beschreibt ihn nämlich Jesus. Von vorne, von hinten und von oben bis unten geht es im Hebräerbrief nur um Jesus. Beschrieben als den großen hohen Priester, Sie wissen das, als den entscheidenden Melchisedek in der Typologie des Alten Testamentes. Und dann kann er, nachdem er das gesagt hat, dann kann er Hebräer 12 sagen, und darum, weil das jetzt so ist, darum lasst uns laufen mit Geduld in dem Kampf, der uns bestimmt ist, und aufsehen zu Jesus, dem Anfänger und dem Vollender unseres Glaubens. Darum, das heißt, das Ganze läuft auf das eine Ziel zu. Motiviert werde ich, wenn ich diesen Jesus sehen kann. Aber dazu brauche ich nicht nur den Anfang des Glaubens, dazu brauche ich auch das Ziel des Glaubens. Und hier in Hebräer 12 ist eine ganz interessante Formulierung vom Ziel des Glaubens. Nämlich, dass uns hier der Autor des Hebräerbriefs sagen kann, ihr seid schon gekommen zu dem Berg Zion. Ihr seid schon gekommen zu der Stadt des lebendigen Gottes. Ihr seid schon gekommen zum himmlischen Jerusalem, zu den vielen tausend Engeln, zu der Versammlung, zur Gemeinde der Erstgeborenen, die im Himmel aufgeschrieben sind, zu Gott, dem Richter über alle, zu den Geistern der vollendeten Gerechten und dem Mittler des neuen Bundes, Jesus, zu dem Blut der Besprengung, das besser redet als Abels Blut. Das Ziel wird so beschrieben, dass ihn und mir gesagt wird, ihr seid da schon hingekommen. Warum beschreibt das der Hebräerbrief so? Weil die Verse davor er einen anderen Ort beschreibt, wo man auch hinkommen kann. Er beschreibt den Berg Sinai, vor dem die Menschen Angst hatten, die damals dabei waren. Mose war es, der sagen konnte, ich bin erschrocken und zittere angesichts der Offenbarung vom Sinai. Einige wenige hatten Zugang zu diesem Berg Sinai. Einige wenige bekamen das Gesetz. Und jetzt sagt hier der Hebräerbrief, aber ihr habt doch einen ganz anderen Ort. Ihr habt nicht das Gesetz, ihr habt nicht den Sinai, ihr habt das himmlische Jerusalem. Ihr seid zu Gott selber gekommen. Und das gilt für euch bleibend, ewig, mit Gnade. Und so wie das eine ein Faktum ist, dieser Berg Sinai, so ist das andere auch ein Faktum, nämlich dieses himmlische Jerusalem. Es ist nicht nur ein zukünftiges Ereignis, sondern es gilt uns jetzt, hier, in diesem Augenblick, haben wir diesen Himmel und dieses Anrecht des Himmels. Aber da fällt uns was auf, dass da eben nicht nur der große Unterschied zum Alten Testament beschrieben wird und das Faktum beschrieben wird, das heute beschrieben wird, sondern Personen werden beschrieben. Personen. Da ist dann die Rede plötzlich von diesen vielen tausend Engeln. Da ist die Rede von der Gemeinde der Erstgeborenen. Und plötzlich entdecken wir ja eigentlich richtig, das stimmt ja, der weitaus größte Teil der Gemeinde, die aufgeschrieben sind im Himmel, die sind ja schon dort. Selbstverständlich. Ein kleiner Rest krabbelt noch hier unten gerade rum. Aber der weitaus größte Teil ist doch schon seit 2000 Jahren in der Gegenwart und der Präsenz des lebendigen Gottes. Da gibt es dann noch so diese geistervollendeten Gerechten, diese Glaubenden des alten Bundes, die in der Welt des lebendigen Gottes sind, wie sie uns unter anderem im Hebräer 11 aufgelistet werden. Abraham und David und Jesaja und wie sie alle heißen, die sind alle schon da. Gott, der Vater, ist da, der ewige Richter, der in unglaublicher Herrschaft regieren wird, und sein Sohn mit dem Blut von Golgatha. Die sind da. Aber das Allerwichtigste in diesem Moment und diesem Zusammenhang ist, dass es da eine Festversammlung gibt. Es heißt hier ein Wort, das ganz selten vorkommt im Neuen Testament, nur hier und ansonsten nur ein paar Mal in der Septuaginta. Dieses Wort von der Festversammlung. Ihr seid gekommen zu dieser Festversammlung. Und bei dieser Festversammlung, bei diesem riesengroßen himmlischen Gottesdienst, wo die Engelmächte da sind und wo die Gemeinde da ist und die vollendeten Gerechten des alten Bundes und wo der Vater da ist und der Sohn da ist wer auch da? Sie und ich sind da. Und jetzt sagen sie wie soll das denn gehen? Wie soll das denn funktionieren? Und dann merken wir plötzlich etwas, und das ist mir heute Morgen Ihnen noch wichtig zu sagen, wie ein Ausleger es benennt. Wir bekommen eine Ahnung von der gottesdienstlichen Anschauung der Urgemeinde. Die gottesdienstliche Anschauung der Urgemeinde war einfach die, der Gottesdienst des neuen Bundes, der findet im Himmel statt. Der entscheidende Gottesdienst des neuen Bundes, der findet im Himmel statt. Verstehen Sie, was dahinter steckt? Das heißt, unsere kleine irdischen Versammlung, inklusive diesem Gottesdienst an diesem Morgen, ist nur eine mickrige Außenstation des eigentlichen, wesentlichen Gottesdienstes, der jetzt schon stattfindet. Und das Wichtige ist zu begreifen, dass ich diesen Gottesdienst anerkenne als eine Außenstation dieses Gottesdienstes. Warum ist das so wichtig? Weil natürlich Gott weiß, dass wir jetzt noch im Unsichtbaren leben, dass wir jetzt noch nicht das begreifen und sehen können, was den Himmel und was diese Festversammlung betrifft. Und deswegen gibt er uns gebrochenes Anschauungsmaterial auf der irdischen Seite. Letztes Beispiel von meinem Urlaub, der schon so fast verjährt. Als wir da auf Teneriffa waren und dass die Wohnung erklärt bekam von unserem Vermieter, dann zeigte er aufs freie Meer und sagte, und da sehen Sie La Palma. Wir guckten fröhlich aufs Meer und sahen nichts, nichts. Es war nichts, aber er hatte mit klarem Hinweis gezeigt, da ist La Palma. Schön, eine der Kanarischen Inseln, nett. Wir nickten freundlich, macht man ja so, und sind dann wieder zur Tagesordnung übergegangen. 3 Tage später taucht es tatsächlich aus dem Dunst auf. Das war wirklich da. Nur ganz schwammig zu sehen, so als Silhouette. Da bekam diese Insel ein Gesicht. Sie bekam ein Gesicht. Jetzt war es für uns erkennbarer. Nachher war es wieder weg, aber sie war wieder da. Sie bekam ein Gesicht. Sie und ich brauchen ein Gesicht vom Himmel. Wir brauchen eine gewisse Ahnung, ein gewisses aus dem Dunst heraustreten dieser Festversammlung. Und ob sie es nun wollen oder nicht, dafür hat Gott irdische Gottesdienste eingerichtet. Das ist wie so auf so einer Außenstation, verstehen Sie, von früher. Sie sind verknüpft mit der Heimatbasis. Es rauscht durch das Funkgerät, es knackt im Radio. Aber Sie haben den Eindruck, da ist eine gewisse Verbindung geschaffen. Oder ich wage das Beispiel, obwohl ich nicht weiß, man kann es furchtbar missbrauchen. Oder denken Sie an diesen Gottesdienst heute Morgen, den Tausende in diesem Augenblick irgendwo hören werden. Irgendwo. Und Sie werden mir doch zustimmen, es ist ein riesiger Unterschied, ob ich das Vorrecht und das Geschenk habe, auf eigenen Beinen hier in diesem Gottesdienst zu sitzen. Oder ob ich irgendwo in einem Krankenbett liege und mein Notebook vor mir auf dem Bettdecke habe. Aber ich merke, ich bin verbunden mit der Basis. Ich erinnere mich an die Frau, die einmal nur hier angereist ist, um einmal diesen Raum zu sehen. Weil sie wissen wollte, wie sieht denn der Ort aus, von dem die Gottesdienste kommen, die ich da Sonntag für Sonntag höre und die mir Hilfe zum Leben sind. Und nehmen Sie als schlichtes Beispiel, bitte sagen Sie, der Herr Schäfer habe gesagt, die Lahöhe wäre das Paradies. Ja, also bitte nicht. Aber dass Sie zumindest mal als Beispiel haben, wir müssen irdisch abkupfern in unsere Gottesdienste hinein. Unser kleiner Gottesdienst ist eine mickrige, rauschende, knackende Station des eigentlichen Gottesdienstes des lebendigen Gottes. Es ist so ähnlich wie bei Handykontakten, nicht wahr? Sie sprechen mit jemandem und denken, der ist noch unglaublich weit weg. Aber Sie haben ihn wenigstens im Hörer. Und im Augenblick klopft er, macht die Tür auf und steht mit seinem Handy vor der Tür und sagt, da bin ich. Genauso wird es sein. Jetzt hören wir ihn nur gebrochen in so einem normalen Gottesdienst. Und plötzlich wird er vor ihnen stehen und sagen, du, da bin ich jetzt. Jetzt kommen die eigentlichen Gottesdienst, komm mit. Ach, wenn wir das begreifen würden. Wenn wir das begreifen würden für unseren Gottesdienst hier vor Ort. Schwestern, Brüder, liebe Freunde, was wäre das für ein Gottesdienst? Was wäre das für ein Gottesdienst? Wenn wir hier ankommen würden im Wissen, das ist nur die mickrige Außenstation, aber es ist zumindest eine Außenstation, wo ich gebrochen, aber immerhin etwas mitbekomme von der Festversammlung vor dem Thron des lebendigen Gottes. Was wäre das für ein Gottesdienst? Oder haben wir das vergessen, dass uns das Gott zugesagt hat? Jesus hat das doch gesagt, wenn zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, dann bin ich mitten unter ihnen. Paulus hat es aufgenommen, wenn er meint im ersten Korintherbrief, wenn ihr euch versammelt im Namen unseres Herrn Jesus, dann ist die Kraft unseres Herrn Jesus bei euch. Das meint er. Wenn wir uns einlocken in Anführungszeichen mit unserem irdischen Gottesdienst in die Festversammlung vor dem Ewigen, haben wir Anteil an ihm und der Himmel kriegt ein Gesicht. Verstehen Sie, wenn wir aufstehen im Gottesdienst, dann stehen wir doch vor und für Jesus auf. Und wenn wir beten im Gottesdienst, dann beten wir vor Jesus. Und wenn wir singen im Gottesdienst, dann singen wir für Jesus. Mit und ohne Emotion. Mit und ohne Lust. Und wenn wir schweigen, dann schweigen wir, weil wir Jesus hören wollen. Und wenn wir bekennen, dann weil wir das Blut unseres Herrn Jesus in Anspruch nehmen wollen. Und wenn wir Gemeinschaft haben untereinander, dann weil wir das Gesicht Jesu im anderen sehen wollen. Das ist Gottesdienst. Und deswegen kann ich nicht sagen, komme ich oder komme ich nicht, ist doch egal. Lasst uns nicht verlassen, unsere Versammlungen, wie etliche zu tun pflegen, sondern einander ermahnen. Und das umso mehr, als ihr doch seht, dass sich der Tag naht. Ich brauche doch das Gesicht des Himmels. Und in der Weise wollen wir lernen, miteinander Gottesdienst zu feiern. Eingelockt in die große Festversammlung des Ewigen. Dass über dem ganzen Nebel der Diesseitigkeit wir die Struktur des Gesichts des Himmels sehen. Und bei allem Gebrochenen, Sündigen, Nüchternen, Schwierigen einen Vorgeschmack kriegen für den Augenblick, wenn Sie und ich zum ersten Mal mit Ihren Augen den König sehen werden in seiner Schönheit und in der Festversammlung live dabei sind. Dann stelle ich gern meinen irdischen Kassettenrekorder ab. Klappt mein Notebook zu, verabschiede mich mit großer Freude aus allen irdischen Systemen. Aber bis dahin freue ich mich am irdischen Gottesdienst, weil er für mich das Gesicht des Himmels zeigt. Also, ich will das Gewicht des Himmels. Ich will es. Ich male das Gedicht des Himmels. Ich schreibe es mir auf. Und ganz bewusst feiere ich Gottesdienste. Sie sind für mich jetzt Gesicht des Himmels, bis ich Anteil haben werde an dieser Festversammlung. Wie wollen wir aufhören? Ich lese Ihnen ein Lied. Jochen Klepper hat geschrieben zur Offenbarung 21, 22. Mein Gott, ich will von hinnen gehen. Der Erdentag wird mir zu lang. Die Tore deiner Stadt zu sehen, zu hören himmlischen Gesang. Vor deinem Angesicht zu stehen, das ist's allein, was ich ersehn. Nicht, dass ich nicht zu danken wüsste für das, was du mir hier beschert. Nicht, dass ich nicht geduldig büßte, solange es dein Gericht begehrt. Doch das, wonach mein Herz so brennt, ist, dass mich nichts mehr von dir trennt. Die Städte dieses Erdenrundes sind fahle Schatten deiner Stadt, die uns Verheißung deines Mundes schon längst zuvor begründet hat. Zu ihren Höhen blicke ich auf, ach, endete der Jahre Lauf. Die Brunnen, die hier lieblich rinnen, sind nur ein blasses, dunkles Bild des Borns, der unter goldenen Zinnen vor deinem Stuhle ewig quillt. Die Stadt, die deine Herrlichkeit erleuchtet, Herr, liegt sie noch weit? Ich denke nur an ihre Mauern, die der Apostel Namen schmückt. Was hier ist, kann nur flüchtig dauern, nachdem ich ihren Saum erblickt. Ihr Tor steht offen, Tag und Nacht. Wann werde ich, Herr, vor dich gebracht? Vergehen bald der Berge Firnen, dass deine Stadt herniederfährt? Darin der Engel reine Stirnen von deinem Namen sind verklärt? Die Stadt geschmückt gleich einer Braut, aus Jaspis und Saphir erbaut. Errichtet aus dem Holz des Lebens, so steigt sie aus der Wolken Meer. Wir Menschen wandern nicht vergebens, du nahst uns aus der Ferne her. Die Hütte Gottes ist bereit, die Stadt des Heils in Ewigkeit. Erlöschen mögen Mond und Sonnen, dein Glanz herrscht in ihr immer da. Das Ziel war da, ehe wir begonnen. Die Worte sind gewiss und wahr. Wir suchten nicht. Du bist's, der sucht und heimruft, die wir dir geflucht. Wir stehen auf vor unserem Gott zum Gebet. Vater, im Namen unseres Herrn Jesus Christus sind wir mit dir verbunden und der Schar derer, die vor deinem Thron ist. Und wir danken dir für diese Horizonterweiterung und dieses Aufreißen der Dimensionen, das du uns heute Morgen ein Stückchen wieder geschenkt hast. Aber wenn wir so vor dir, dem Ewigen, stehen, dann möchten wir dich auch herzlich bitten, dass du uns reinigst durch das Blut von unserem Herrn Jesus Christus. Vergib uns alle Kleinkariertheit. Vergib uns alles Verengtsein, Reduziertsein. Vergib uns den Größenwahn der Diesseitigkeit. Vergib uns, dass der Himmel für uns so schwammig, so unklar, so nebensächlich war. Vergib uns unsere Schuld. Und wir möchten dich von ganzem Herzen bitten an diesem Morgen, dass du das in unserem Leben auf deine ganz bestimmte Art und Weise hinkriegst, dass wir aus der Leichtigkeit und aus dem Fliegengewicht der Diesseitigkeit dieses Gewicht des Himmels bekommen. Schenk das, Herr. Gib uns diese Perspektive der Ewigkeit, die Vorfreude auf diese Welt. Unser Leben läuft an mit dir. Und dann wollen wir dir ganz herzlich danken für diese Welten, die du uns offenbarst, für diese Welten, die du uns zeigst. Und wir wollen dir einfach heute Morgen ganz nüchtern und mit ganzem Herzen danken, dass wir in den Himmel kommen dürfen. Danke, dass du für uns eine Wohnung vorbereitest. Danke, dass du uns bei dir haben willst. Danke für dieses Geschenk deiner Liebe. Wir preisen dich darüber und beten dich an. Wir dürfen in den Himmel. Und dann bitten wir dich auch für uns, Herr, auch für unseren Gottesdienst. Wir bitten dich, dass wir es neu verstehen und erkennen können. Du gibst uns mit diesem Gottesdienst ein Stückchen Gesicht vom Himmel. Hier redest du, hier zeigst du dich, hier kannst du angebetet werden. Hier sind wir in der Gemeinschaft vor dir. Hier tröstest du uns, hier weist du uns den Weg, hier stellst du uns in den Dienst. Herr, wir wollen dir Gottesdienste feiern. Auch hier in diesem Raum, in diesem Haus. Dein Name soll geehrt werden. Und dann sagen wir es dir noch einmal, wir freuen uns drauf, auf den Tag, an dem wir persönlich teilhaben, live, real, echt, an deiner Festversammlung. Segne uns auf dem Weg dahin, dir zur Ehre. Und anderen Menschen zur Hilfe. Amen.